Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hackerlife und in regelmäßig unregelmäßigen Abständen von quasi einer Woche spreche ich mit meinem Co-Host Basti über Themen, die wir auch interessant gefunden haben. Hi Basti.
Ja, grüß dich.
Ich war in Regensburg, da sagen übrigens alle Servus, und ich war wieder auf der Skepcon. Wir haben letztes Jahr direkt nach der Skepcon eine Folge aufgenommen, da hatte ich den Vortrag Hack Me If You Can gehalten. Vortragstitel wurde vom Veranstalter vorgeschlagen, aber ich war dann auch ganz zufrieden damit. Die sollen das Marketing machen, ich möchte ja nur reden. Dieses Jahr habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema Massenüberwachung, was der Staat sehen kann. Und das ist ja dafür, dass ich nur 25 Minuten Zeitslot hatte, am Ende noch ein paar Fragen gestellt werden sollten konnten. Ich habe 20 Minuten vorgetragen, lief auch, finde ich, soweit sehr gut. Feedback war sehr positiv, war aber in der Natur der Sache ein sehr oberflächlicher Vortrag. Also vor allem würde ich sagen, ich habe zwei Kernargumente dabei gehabt. Den einen, um herzuleiten, was sind Metadaten, und den anderen, um zu erklären, was wissen wir seit Snowden und warum ist es so schwer, wirklich hinter die Kulissen zu schauen, weil die Natur von Geheimdiensten ist, dass sie wenig offenlegen und wir können ja immer nur mit Jahren Abstand auf kurze Ausschnitte zurückblicken. Durch Snowden können wir auf Prism, Stellar Wind und so weiter zurückschauen, die aktuellen US-Programme, aber Snowden ist jetzt auch 13 Jahre her. Das heißt, es ist auch wieder viel seit dahin passiert, über das wir nicht Bescheid wissen. Und dann habe ich so ein paar historische Beispiele aufgezeigt, auch die Arbeit mit den Stasi-Akten, die ja eine absolute Seltenheit ist, dass man mal so umfassend in einen Geheimdienst reinschauen kann, weil der Staat, dem er gehört, kaputt gegangen ist. Also das war so ein bisschen Aufhänger meines Vortrags zum Thema, warum wir viele Dinge nur aus zweiter Hand wissen können und nicht aus direktem Erfahren, weil die Natur der Sache ist, dass die Staaten nicht verraten, was sie sehen können. Und dann habe ich über Metadaten gesprochen, über unter anderem Pavel Durov, den Telegram-Gründer, und wie die französische Regierung gesagt hat, du verrätst uns jetzt, wer hier die Verschlüsselungsfunktion benutzt, weil entschlüsseln kannst du es nicht, entschlüsseln wollen wir es auch gar nicht. Wir wollen einfach nur wissen, wer ist der verdächtige Personenkreis, der den geheimen Chat hier verwendet, um auszugrenzen, um wen man sich denn so kümmern möchte. Und da habe ich einen Dreiklang vorgetragen, der gleich auch nochmal wichtig wird, nämlich, dass, also ich habe angefangen mit, wo hat das eigentlich begonnen mit dem Datenerheben? Und wenn du raten müsstest, wo hat das begonnen mit dem Datenerheben?
Ich habe auf Instagram einen Teaser gesehen und da waren irgendwelche alten Steintafeln abgelichtet, also schon länger her.
Genau. Die Menschheit hat Schrift, so wie wir das heute rekonstruieren können, erfunden, nicht um poetische Gedanken, schöne Gedichte oder lustige Witze aufzuschreiben, sondern um abzurechnen, wie viel Getreide eingelagert ist fürs Bierbrauen. Und damit ging auch einher aufzuschreiben, wer wie viel gearbeitet hat und wer wie viel Getreide bekommt. Also seit 5000 Jahren, als in Mesopotamien die Keilschrift erfunden wurde, benutzen wir sie, um Daten zu erheben als Menschheit. Und aus diesen Daten kann man dann ganz viele Dinge ableiten. Und deswegen war auch der Aufmacher von meinem Vortrag, die Mesopotamier vor 5000 Jahren, Kaiser Augustus vor 2000 Jahren, Pharao Khofre und der erste chinesische Kaiser Xi Jinping, sie alle vereint, dass ihre Reiche extrem gutes Bürokratiewesen hatten, das dann ermöglicht hat, Daten zu erheben, aus den Daten Informationen zu gewinnen und aus diesen Informationen Kontext. Und das ist, wo ich Metadaten anordnen würde. Metadaten, das ist das Zusammenbringen von Informationen aus Datensätzen. Also die Meta heißt ja zwischen, und Zwischendaten wäre nicht so korrekt, sondern es geht eher um den Zusammenhang von Daten zueinander. Also dass ich einen umfassenden Kontext schaffe. Und dementsprechend finde ich, ist das so wichtig zu betonen. Ich habe auch in meinem Vortrag die Slides gehabt mit Wer hat uns verraten? Metadaten. Und ich hatte vorher gefragt, die Saaltechnik ist mir da sehr entgegengekommen. Ich hatte ein Headset, das heißt, ich bin die ganze Zeit auf der Bühne auf und ab spaziert wie Steve Jobs und habe dann auch extra mich in der Mitte der Bühne positioniert und ich hatte auf meinen Slides im Wesentlichen Fotos und ganz wenige, aber groß geschriebene Worte, und dann da zu stehen und wie, we call it iPhone, mit derselben Keynote dann zu sagen, wer hat uns verraten? Metadaten.
There's one more thing. Das die Metadaten.
There's one more thing. Und das hat schon echt Spaß gemacht. Und ich habe auch festgestellt, die meisten Leute, die da Vorträge gehalten haben, da waren, also ich habe nur ein paar Vorträge gesehen, weil ich Vorträge bevorzugt digital schaue, weil ich sie dann in höherer Geschwindigkeit schauen kann und die Slides lesen. Aber die Vorträge, die gehalten wurden, da hat unter anderem der Cornelius Kurz einen Vortrag gehalten, der ist forensischer Biologe und oder forensischer Chemiker, glaube ich, und der arbeitet in dem Bereich von neue Methoden entwickeln, um Spuren von Kriminellen auf Objekten sicherzustellen und so weiter. Und der hat über Fake Reviews und Fake Journals vorgetragen, also sogenannte Paper Mills. Wenn du heute in der Wissenschaft dir eine Reputation aufbauen möchtest, dann gibt es so Wegwerf-Journals, die dir gegen Geld anbieten, dich zu publizieren. Teilweise mit völligem Schrott, teilweise aber auch mit echter Forschung, wo du gegen Geld einfach als Co-Autor mitgenannt werden kannst. Und da merkte man, der Herr ist halt in erster Linie Wissenschaftler und ein viel zu lieber Mensch, weil er dann meinte, ja, das kann einem ja die komplette Karriere zerstören, wenn man sich selbst diese Reviews einkauft und damit sich dann den Ruf ruiniert, dass man neben der echten Forschung auch unseriöse Forschung hat. Und mein erster Gedanke war, ja, aber das ist ja eine total krasse Waffe. Also wenn du und ich uns jetzt beide um den Posten als neuer Institutsleiter vom auch interessanten Institut bewerben und ich kann einfach für wenige 100 Euro dir ein paar Fake-Reviews kaufen und sag dann, ja, also meine Forschung ist ja echt im Schweiß meines Angesichts entstanden, aber bei Basti, die letzte Publikation, das sieht ja, doch also, irgendwie komisch aus. Kauft er sich die vielleicht ein?
Das kann man ja auch, also man kann es ja auch andersrum als Mittel benutzen. Gerade bei der AfD gibt es ja sehr viele Leute, die sagen, ja okay, aber die AfD ist die Partei mit den meisten Leuten, die irgendwie aus der Wissenschaft kommen und sowas, ne? Oder mit den meisten Doktoren im Endeffekt. Und genau, und dass das ja eigentlich gar nichts zu sagen hat, nur weil man irgendwie einen Doktortitel hat oder sowas und weil man dann irgendwie Publikationen hat, ist ja auch nochmal bedenklich. Hatte ich bisher so nicht gewusst, dass es sowas echt? Gibt.
Also, dass es Fake-Journals gibt, also ich bekomme relativ oft, aber das liegt daran, dass ich ja auch im Wissenschaftskontext unterwegs bin, ich bekomme oft E-Mails, so 2-3 die Woche, die genau das sind. Also die schreiben Dear Madam / Mr. Hackalife und dann geht es um: Wir publizieren in Ihrem Bereich IT-Security, für die Gebühr von können Sie uns helfen, dass wir im Journal publizieren, dafür kommen Sie mit in die Veröffentlichung. Das bekomme ich schon recht oft.
Ich weiß nicht, da funktioniert mein Spamfilter inzwischen wahrscheinlich ganz gut. Ich hatte das mal vor 2020 öfters mal, aber seitdem mein Mail-Server umgebaut, sodass der wahrscheinlich das inzwischen alles wegfiltert. Deswegen hatte ich das. Also müsste ich jetzt mein Spam-Filter wieder anpassen, sodass ich sowas inzwischen mitbekomme, damit ich mehr weiß, was im Internet da draußen passiert.
Und wie lebt es sich ohne 5 geheime Tricks, die Möhre größer machen?
Pillen sind immer die Antwort. Stand in irgendeinem Paper.
Cornelius hatte auch in seinem Paper eine Grafik aus so einem Wegwerf-Paper. Da war auf einem Koordinatensystem waren ein Papagei und ein Pinguin und dazwischen ein großer roter Pfeil, auf dem stand What's the deal? Das hat einfach nichts mit irgendwas zu tun. Okay. Und auf jeden Fall das ganze Umfeld, also die GWUP, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, hatte ich ja schon mal kurz vorgestellt. Ich hatte die am Anfang mitbekommen als Leute, die mit echt viel Muße den unwissenschaftlichen Quatsch immer wieder die Banken, die sich jedes Jahr hinstellen und sagen, und Homöopathie funktioniert trotzdem nicht über den Placebo-Effekt hinaus und Sternzeichen sind trotzdem Quatsch und die das halt immer wieder und wieder erklärt haben und auf die Wissenschaftlichkeit gepocht haben. Und in dem Umfeld halte ich ja jetzt einige Vorträge, die ich so ein bisschen als kleines Handwerkszeug begreife, für Leute, die halt nicht aus der IT kommen, zu erzählen, so Sachen, Massenüberwachung war, bevor Snowden gezeigt hat, wie drastisch sie ist, das galt als Verschwörungstheorie. Also niemals würden die Amerikaner das ganze Internet mitschneiden oder vielleicht doch. Und Snowden hat halt den Umfang aufgedeckt, in dem das passiert. Und da lohnt es sich, auf einer Skeptikerkonferenz einfach mal darüber zu reden, was ist denn technisch möglich? Warum passiert das? Welchen Stellenwert hat das? Und was sehr interessant war, direkt nach meinem Vortrag, kam dann noch im Green Room, als mir das Mikro wieder abgenommen wurde und ich entkabelt wurde, kam ein Herr, der eine Frage stellen wollte. Da dachte ich, oh je, jetzt kommt der Geheimdienst und haut mich.
Ich habe mein Google-Passwort vergessen, kannst du?
Nee, das war letztes Jahr. Ich hatte dieses Jahr den ersten Vortrag an dem Tag und ich habe die Saaltechnik gefragt, ob ich vorher mit den Leuten ein bisschen Crowdwork haben darf, also 5 Minuten vor Vortrag. Dann habe ich gefragt, wer meinen Vortrag letztes Jahr gesehen hat, soll mal ein Signal geben. Dann habe ich auch noch so Sachen gesagt, wie wissen Sie, welcher der beste Geheimdienst der Welt ist? Der dänische, den kennt nämlich keiner. Und halt so ein bisschen die Leute aufgelockert und vor allem auch mich aufgelockert, weil ich bin nicht nervös, wenn ich auf so einer Bühne stehe, aber man neigt dazu, dass man im Rampenlicht und wenn jetzt alle gucken, sehr schnell anfängt zu reden. Und wenn man erstmal so ein paar Sätze auf der Bühne gesprochen hat, dann fällt es mir sehr viel leichter danach überzugehen in so und jetzt trage ich vor. Und
ja, stimmt, kenne ich.
Und da hatte ich dann auch gesagt, ich beantworte Ihnen gerne Fragen, aber letztes Jahr wurde ich viel gefragt, welche Sicherheitssoftware soll ich denn für mein kleines mittelständisches Unternehmen in diesem Landkreis kaufen? Und das ist meine Antwort, ich kann Ihnen darauf keine sinnvolle Antwort geben. Und wenn Sie da wirklich eine Antwort haben wollen, dann ist das eine Dienstleistung und dann mache ich das halt nicht zwischen Tür und Angel. Und ja, da war dann das Verständnis relativ hoch. Und im Nachhinein, dieses Jahr mit vielen Leuten rumgekumpelt, viele Visitenkarten verteilt, viel genetzwerkt, also da wird noch einiges aus dieser Aufnahme als Beiprodukt, als Beifang mit entstehen. Ich habe dem Sinan von Sinans Woche auch ein Interview gegeben, wo wir 40 Minuten über KI gesprochen haben, weil er ziemlicher Optimist ist und ich dann erklärt habe, warum ich nicht glaube, dass KI unser aller Jobs wegnimmt, sondern also das, worüber ich mit dem MS Pro bei Krasse Links sehr lange rede, habe ich da nochmal ein bisschen kondensiert, runtergebrochen. Und also da sind jetzt einfach wieder viele Gespräche und Kooperationen entstanden, auf die ich sehr gespannt bin. Und auf dem Weg raus tippte mich jemand an und zeigte mir etwas, das während ich den Vortrag gehalten habe, habe ich unter anderem mir nicht nehmen lassen, ein bisschen politisch zu agitieren und habe so Sachen gesagt wie, ich finde es eine Frechheit, dass Deutschland Edward Snowden kein politisches Asyl gewährleistet. Und das war der Moment, wo der Saal geklatscht hat, was ich nicht beim Folienschreiben abgesehen hatte, aber was mich sehr gefreut hat. Und dann hatte er mich angehalten und mir gesagt, hier, er hat gerade was aufgesetzt und er hat eine E-Petition beim Deutschen Bundestag eingereicht und an die Büros von Dobrindt und Klöckner und Co. geschickt zum Thema politisches Asyl für Edward Snowden. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt mit der aktuellen Stimmung gegen Russland und gegen die USA ein ganz guter Zeitpunkt wäre, dass Snowden tatsächlich in Europa Asyl bekommt. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr schön, dass jemand sich direkt aus meinem Vortrag bemüßigt gefühlt hat, da nochmal was in die Wege zu leiten. Und wenn das eine Petition ist, bei der man unterzeichnen kann, dann werfe ich auch hier mit den Links nochmal um mich, weil halte ich für eine gute Sache.
Ja, und ansonsten, der Vortrag wurde ja wahrscheinlich auch aufgezeichnet und ist wieder online zu sehen.
Also
da wird dann wahrscheinlich der Link ja auch.
Genau, ich habe den Vortrag dieses Mal selbst mit aufgenommen und ich habe auch gefragt, ob ich das Audio direkt im Podcast-Feed veröffentlichen darf. Das muss noch geklärt werden. Und ansonsten haben die wieder mit der Saaltechnik aufgenommen. Das wird dann aber noch ein paar Wochen dauern, bis der Vortrag online kommt, weil der geschnitten werden muss. Und die GWOP möchte die Vorträge ihrer Konferenzen halt immer häppchenweise veröffentlichen, damit das ganze Jahr Content erscheint. Und dementsprechend kann es sein, da ich dieses Mal nicht am Tag 1, sondern am Tag 3 der Konferenz geredet habe, dass das halt relativ weit hinten im Veröffentlichungszyklus stattfindet.
Aber okay. Und wie hast du das selber aufgenommen? Einfach das Ansteckmikrofon noch mit angesteckt?
Genau,
und dann,
also ich hatte meine Technik nicht mit, weil ich ja nur zum Vortragen da war, aber Imp hat auch die Osmo Pocket 3 und hat mir das Ansteckmikro, ich glaube allerdings, dass er das DJI Mic 1 und nicht 2 benutzt, aber das nimmt sich ja nichts. Und das Audio von der Osmo Pocket 3 ist wirklich gut, weil er in der ersten Reihe sitzt in einem Saal, in dem ich über eine PA einen Vortrag halte. Da versteht man schon, was ich sage. Also das ist gut soweit. Und ich habe auch das Material jetzt hier nochmal gegengeguckt und da war die einhellige Meinung, das kann man so machen. Der Vortrag ist ganz interessant zum Zuschauen, deswegen hoffe ich, dass ich den zeitnah veröffentlichen darf. Und ansonsten fürs Videobild, ich habe ja die Folien selbst, ich kann die ja einfach einblenden. Mhm. Ich kann mir auch hier wieder vorstellen, dass ich nochmal eine längere Version mache. Also zu meinem letzten Vortrag habe ich ja mit Sinan einen React gemacht, wo ich dann nochmal ausgeführt habe und er nochmal Fragen gestellt hat. Und da haben wir aus dem 20-Minuten-Vortrag dann anderthalb Stunden Material gemacht. Und ich kann mir vorstellen, ich habe hier auch viel in der Recherche rausgeworfen, was ich nicht vorgestellt habe, dass ich nochmal mich hinsetze und ausführlicher über den Vortrag rede, was ich verworfen habe, was ich auf der Bühne nicht gesagt habe oder nicht ausreichend gesagt habe. Weil ich rede ja frei, also ich habe hinter mir nur Fotos und ein paar Schlagworte gezeigt. Und das fand ich auch sehr auffällig. Die anderen Leute haben größtenteils vorgetragen mit Folien. Die waren viel Text, hier und da mal eine Grafik. Und die waren vor allem schwarzer Text auf weißem Grund oder weißer Text auf schwarzem Grund. Ich benutze ja bei Keynotes immer diese dynamischen Hintergründe, dass das sich auch ein bisschen bewegt und dass das relativ dunkle Folien sind. Und ich zeige auf den Folien halt Dinge, für die es relevant ist, eine Folie zu haben. Ich rede über Pavel Durov, ich zeige Pavel Durov. Ich rede über Edward Snowden, ich zeige Edward Snowden. Aber die Dinge, die ich erzähle, die rede ich ja. Die müssen nicht auf der Folie noch mal im Wortlaut stehen. Und dadurch, dass ich ja eh nicht ablesen kann, ist für mich eine Folie wirklich nur das Medium, das ich dafür nutze, was ich anders nicht wiedergeben kann. Und den Inhalt kann ich ja frei erzählen. Hat aber auch den Nachteil, wenn ich aus 20 Minuten Vortrag hier und da einen Punkt vergesse, den ich eigentlich auch erzählen wollte, dann steht der nicht auf der Folie. Und dann ärgere ich mich im Nachhinein, dass ich den einen Satz mir doch zurechtgelegt habe, den ich vergessen habe.
Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, so gute Präsentationen und gute Präsentationsfolien zu machen, ist gar nicht so einfach, weil es halt genau so dieser Zwiespalt ist, den ich auch immer habe. Also irgendwie noch an alles zu denken, während man dynamisch vorträgt und frei vorträgt, was meistens die bessere Sprechweise ist. Und dann halt dabei an alles zu denken, aber halt manchmal möchte man ja gerade in so Schulungsszenarien den Leuten dann die Folien einfach nochmal mitgeben. Dann macht es wieder mehr Sinn, die Stichpunkte einfach auf den Folien zu haben. Aber ja, ist so ein Abwägen, wo ich auch immer hassle.
Das finde ich aber auch verrückt, weil die meisten Leute, die da vorgetragen haben, kommen ja aus der Wissenschaft und halten im wissenschaftlichen Rahmen Vorträge, also Doktoren, Professoren und so weiter. Und ich fand deren Folien alle echt unangenehm zum Zuschauen. Also nicht alle, sondern ich würde sagen, so das Gros hatte sehr viel Text auf den Folien, sodass ich einfach den Vortrag schauen nicht interessant fand, weil wenn der Text wichtig ist, kann ich ihn nicht lesen. Und wenn der Text nicht wichtig ist, warum steht er dann da? Und da gab es auch dann öfter das Feedback. Da würde ich sagen, das ist aber also jetzt nicht auf jemand Einzelnen zeigend, sondern generell an die Leute, die da Vorträge halten. Das kann man nicht gut lesen, wenn man weiter hinten im Saal sitzt, wurde mir von einigen Leuten gesagt. Deswegen kam viel positive Rückmeldung, dass mein Vortrag halt nur wenige große Worte und vor allem Fotos hatte, weil die konnte man auch von hinten noch ganz gut erkennen. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, ich mache die Folien so groß, dass ich sie, während ich auf der Bühne rumhampel, halt auch lesen kann. Und dann sind sie wirklich groß. Und dementsprechend ich bin überrascht, dass es da noch nicht mehr gibt. Also ich habe das Gefühl, Keynotes ist immer noch ziemlich außen vor bei dynamischen Präsentationen, die nicht aussehen wie wir scrollen zusammen durch mein PDF-Dokument.
Ich glaube, das liegt auch oft daran, dass, also ich verwende auch Keynotes für so Präsentationen und Vorträge und benutze da halt auch einfach die Vorlagen und die sind ja schon so angelegt, dass da relativ wenig Text man verwendet, sondern mehr tatsächlich einfach Bilder und irgendwie Überschriften, irgendwelche Quotes im Endeffekt, also Zitate benutzt. Und wenn man sich jetzt die PowerPoint-Vorlagen anschaut, die sind mehr auf Inhalt und Text fokussiert. Vielleicht liegt es an sowas, aber vielleicht ist es auch einfach ein Problem, nicht Problem, aber ein Thema, was so ein bisschen aus der Wissenschaft halt selber auch kommt, ne? Weil du meintest, okay, viele Vortragende kommen da aus der Wissenschaft und wissenschaftliche Leute schreiben halt mehr Text auf die Folien oder sowas, weil sie das auch in den Vorlesungen machen oder was auch immer.
Es ist
und muss man dir auch sagen, was du zwischendurch auch angesprochen hast, dieser Zwiespalt zwischen, man ist super tief selber im Thema, es ist ein super umfangreiches Thema und man hat jetzt eigentlich nur diesen kurzen Zeitslot und was muss man jetzt hier alles reinpacken oder sowas, ne? Das ist schwierig, definitiv. Und dann ja auch die Zielgruppe. Wenn man den ganzen Tag irgendwie als Doktor oder sowas jetzt irgendwo Vorträge hält, dann oder halt auch an der Uni Vorträge hält oder sowas, dann hat man eine ganz andere Zielgruppe, die ganz anders im Thema ist, als jetzt dort bei einer Skepcon oder sowas, wo das halt sehr breit gestreut ist, das Wissen. Und dann muss man halt auch sehr einfach abstrahieren. Und das finde ich auch immer so ein Spagat, dass man das eigene Wissen so stark abstrahiert, dass es auch Leute, die nicht aus dem Feld kommen, dann verstehen.
Ja, und was ich gemerkt habe, was mir auch Spaß macht, ich suche mir ganz einfache Punkte raus, die Leute mitnehmen können. Also, dass ich sagen kann, wenn du meinen Vortrag gesehen hast, dann hast du das mitgenommen und das ist im Zweifel zwei Sätze. Also in meinem Fall war das, Daten werden zu Informationen und Informationen werden zu Kontext, beziehungsweise Daten werden zu Informationen und Information wird dann zu dem, was der Intelligence-Teil in Artificial Intelligence ist oder generell in Intelligence im geheimdienstlichen Sinne, um den Leuten mitzugeben, was sind Metadaten, also die Abstraktion aus der Information durch das Verbinden von Daten und ihnen zu zeigen, das mit der Überwachung, das hat nicht angefangen letzte Woche mit Palantir, sondern das zieht sich durch, seit wir Schrift haben. Und wenn man diese zwei Erkenntnisse mitnimmt, aus Daten entstehen Informationen, aus Informationen entsteht Kontext und Kontext kann Kontrolle schaffen und das ist nichts Neues. Ich glaube, wenn man das mitnimmt, dann hat man in meinem Vortrag schon was gelernt, womit man klüger als gestern ist. Und damit meine goldene Moderationsbrücke. Aber ich möchte noch einen Satz zur Skepcon sagen. die meisten Leute da kommen ja aus der Research, die kommen nicht aus dem Vortragemodus. Ja. Und ich rede jede Woche ins Internet, also das ist einfach eine andere Form von Übung und Eloquenz. Deswegen finde ich eigentlich sehr cool, wie viele Leute sich da überhaupt auf die Bühne trauen und einen Vortrag halten. Da freue ich mich einfach, dass es das gibt und dass es so viele Leute gibt, die offen über ihre Forschung reden, vor Live-Publikum. Das macht ja auch nochmal was mit den Leuten. Ich habe mir meine goldene Moderationsbrücke gerade ausgerollt, nämlich klüger als gestern zu werden. Und das ist der Titel eines Podcasts, den ich gerade in Auftragsarbeit mit dem Rheinwerk Verlag mache. Und ich möchte hier an der Stelle nochmal sagen, auch interessant ist werbefrei. Ich rede allerdings über Dinge, die ich in Kooperation mache, über Dinge, die ich für thematisch interessant halte. Also wenn ich wo eingeladen bin, wie auf der SkepCon und da meinen Vortrag halte, dann rede ich da hier drüber, weil ich denke, Leute, die dieser Podcast interessiert, die interessiert auch, was ich sonst noch so mache. Und der Rheinwerk Verlag, eine Tochter vom Heise Verlag, ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob das, was ich für auch interessant mache, also mich in ein Thema einarbeiten und dann mit einem Gast über das Thema reden, ob ich das machen könnte für die als Auftragsproduktion. Und ich fand das jetzt erstmal interessant, konnte mir das gut vorstellen. Und jetzt gibt es eine allererste Folge. Teil des Vertrags, den wir geschlossen haben, war auch, dass wenn ich mich in das Thema eingearbeitet habe und der Gast möchte, ich den Gast nochmal zu auch interessant einladen darf. Also es ist nicht exklusiv. Und jetzt gibt es den neuen Podcast-Feed Klüger als gestern. Und in der ersten Folge rede ich mit dem Samuel Lohlager über OSINT, also Open Source Intelligence. Und der hat dazu ein Buch geschrieben, das im Rheinwerk Verlag erschienen ist. Und wir reden über das Thema im Allgemeinen, wofür sein Buch eine hilfreiche Darreichung ist. Ist das ein Satz? Wofür sein Buch hilfreich ist? Ich bin sehr begeistert davon, dass jemand sagt, das, was du bei auch interessant machst, das wollen wir so für unseren Verlag haben. Und dementsprechend werde ich hier das darunter verlinken. Das ist natürlich schon etwas anderes als die Folge, die ich mit ihm für auch interessant aufnehmen werde, weil die Natur der Sache ist, das erscheint für einen Verlag, dass hier und da würde ich sagen, habe ich einen Witz nicht gemacht, den ich bei auch interessant machen würde, aber es ist ja was anderes, ob ich mit meinem Namen dahinter stehe oder ob ein Verlag dann übernimmt, was ich produziert habe, aber alles in allem würde ich sagen, das hat den Spirit von auch interessant und wenn ihr hier gerne zuhört, dann hört euch gerne die OSINT-Folge an, mit dem Samuel plane ich jetzt auch nochmal für auch interessant eine Crossover-Folge zu machen, also klüger als gestern vom Rheinwerk Verlag.
Ja, da muss ich, also Podcast kommt direkt mit in mein Feed. Es ist ganz lustig, weil ich habe in der vorletzten Woche das Buch von ihm bestellt, unabhängig davon, dass wir drüber gesprochen haben. Also wir haben bisher nicht drüber gesprochen und ich habe unabhängig davon sein Buch bestellt. Funny. Ja, weil ich auch, es gab bisher immer ein Podcast und ich schaue gerade, den gab es bis 2023 von Michael Bassell. Weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Der macht das ja beruflich, ne, dieses OSINT-Thema und berät andere Firmen oder andere Personen, wie sie OSINT im Endeffekt machen oder wie sie sich dagegen schützen, sozusagen. OBSEC, welche Informationen sie. OBSEC, ja, sorry, genau, natürlich OBSEC. Das heißt, wie sie sich gegen Angreifer schützen, die einfach OSINT benutzen, um sie zu identifizieren. Also der macht eigentlich beruflich Aufklärung darüber, welche Spuren im Internet hinterlassen werden und wie man sich dagegen schützen kann, ne? Wie man vermeiden kann, Spuren zu hinterlassen und dadurch dann irgendwie Angriffsvektoren erzeugt. Und der hatte einen Vortrag, der bis 2023 ging und ich vermisse diesen Podcast, der bis 2023 ging, sehr tatsächlich. Und der hat auch Bücher, also ich kann den Content von ihm sehr empfehlen, aber ja, finde ich sehr schade, dass er irgendwie nichts mehr publiziert, in seinem Blog auch.
Und also ich hatte ihn mitbekommen, ich hatte nicht mitbekommen, dass er aufgehört hat, aber wie so oft im Internet, man hat zu viel Content, als dass man alle mitverfolgen könnte.
Ja, also er hat immer noch die Bücher und er hat auch eine sehr faire Politik mit seinen Büchern, muss ich sagen, dass man die digital kauft und wenn die dann aktualisiert werden, weil er die immer up to date hält, dann bekommt man dieses Update einfach, weil man das Buch einmal gekauft hat, einfach gratis für Lifetime.
Ja.
Und er hat halt seinen Blog ein bisschen zurückgefahren, den Podcast gibt es so nicht mehr und er fokussiert sich jetzt halt auf seine Bücher, aber ja.
Da möchte ich an der Stelle sagen, man kauft das für Lifetime. Ich bin das erste Mal an den Punkt gekommen, dass ein Keynotes-Feature, das ich benutzen wollte, nicht mehr in der Software drin war, sondern dass das jetzt im Creator-Bundle war.
Okay.
Und das regt mich auf.
Welche Funktion war das?
Es gibt das automatische Arrangieren von Elementen auf Folien. Und das machen sie mit KI, dass sie erkennen, du hast diese Fotos und die sind alle ungefähr gleich groß, dann ordnen wir die mal richtig als Raster an und bringen die auf die gleiche Größe und so weiter. Und dieses Feature ist Teil des Creator Bundles und das regt mich richtig auf, weil ich habe immer die Apple Software Suite dafür gelobt, dass ja, das Gerät ist teuer, wobei im Moment mit den aktuellen RAM-Preisen, naja, aber und dafür kauft man halt macOS und macOS bringt dir richtig gute Software zum Arbeiten und jetzt gibt es halt Funktionen, die nicht mehr standardmäßig dabei sind. Und da fände ich es ehrlicher, wenn sie sagen, es gibt einfach Keynotes 2 und du wirfst da einmalig Geld für ein, als dass sie einen jetzt in so ein Abo reinholen für so Kleinkram, weil die meisten Funktionen, also die meisten Apple-Software-Anwendungen, die ich verwende, mag ich aus genau dem Grund. Logic kaufst du einmal und es ist super gut und es bekommt seine Updates und so weiter und so fort. Da hat mich schon gestört, als Logic fürs iPad Logic 2 bekommen hat und das dann mit einem Abo für einen Fünfer im Monat war. Oder Pages, einmal bezahlt, also diese ganze iWork-Suite, die am Anfang mit dabei ist, da, also Numbers, Pages, Keynote und so weiter, die war für mich integraler Bestandteil von, deswegen kostet der Rechner halt einfach hunderte Euro mehr als die anderen Rechner, die man so kauft.
Ja, weil man im Endeffekt dann, man macht den Rechner auf und man braucht nicht extra noch Word-Software oder sowas. Muss ich auch sagen, ich habe jetzt Ende letztes Jahr war das nochmal jemanden beraten, so in der, welche, er hat sich selbstständig gemacht und welche Hardware er so kauft, er hat sich dann für ein MacBook Air entschieden und da war halt auch, okay, er braucht jetzt, um Rechnungen zu schreiben, um mal irgendwie Briefe zu schreiben oder sowas, nicht extra noch Word für einen Zehner im Monat oder für einen Fünfer im Monat oder sowas kaufen, sondern er kann halt einfach diese Software benutzen, die gratis irgendwie bei dem Betriebssystem dabei ist und gut integriert ist. Aber ja, dass dieses Funktion da jetzt so rausgefallen ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie sagen, okay, wir haben das jetzt verbessert und aber von dem KI-Modell auf dem Rechner dann in die Cloud geschoben und dadurch brauchen wir jetzt aber Geld.
Ja.
Aber ja, ich verstehe, ich bin da voll bei dir, sehe das genauso. Das ist so langsam, aber sicher ändern sich da die Policies und nicht zum Guten. Ich bin mal gespannt, ob der neue John Apple dann daran etwas ändert, aber ich bezweifle es fast, weil dann würden sie sich ja eingestehen, dass sie damit einen Fehler gemacht haben und weniger Geld verdienen. Und das will Apple ja definitiv nicht.
Apropos Geld verdienen, apropos Apple, goldene Moderationsbrücke hier.
Ja, sehr gut.
Ich habe dir die Tage begeistert etwas geschickt. Dieser Podcast ist ja werbefrei und Community finanziert. Und viele Leute schicken hier Geld. Und jetzt hat meine Bank, Bunk, Apple Pay als Zahlungsmethode eingeführt. Und ich finde das wirklich großartig, weil vorher hatten sie eine IBAN, da konnte man eine Überweisung machen, Kartenzahlung ging und Leute wollten halt immer, dass es möglichst reibungslos ist. Ihr könnt jetzt Betrag eingeben, ihr macht Apple Pay, wie ihr halt Apple Pay macht, also einfach jetzt bezahlen, zweimal den Button klicken, Face ID oder Touch ID und fertig ist, autorisiert, Geld wird geschickt. Und für alle, die denken, ich höre den Podcast gern, ich möchte mal eine Einmalzahlung einwerfen, den würde ich empfehlen, das jetzt via Apple Pay zu machen. Für alle anderen, ich freue mich sehr, dass Leute bei Steady mit dazugekommen sind. Wir haben einen Supporter, der hat jetzt zum dritten Mal ein Jahresabo gezahlt. Und ich finde das total krass. Also, dass jemand sagt, das ist mir ein Zehner im Monat wert. Ich überweise das als einen Batzen, also 120 Euro auf einen Schlag. Da habe ich nicht schlecht gestaunt, als die wieder kam, weil ich mir gedacht habe, das ist so etwas, ich hätte auch verstanden, wenn der sagt, ich habe das einmal gemacht und mit 120 Euro ist der Podcast von meiner Seite aus durchfinanziert, aber dass es Leute gibt, die auch so große Abos hier im wiederkehrenden jährlichen Takt haben, das freut mich sehr. Und wie gesagt, Daueraufträge machen die Planung am einfachsten, machen, dass ich Geld ausgeben kann für Technik, dass ich Geld ausgeben kann, um auf dem Weg zum Interview mir einen Snack zu kaufen, dass ich überhaupt zum Interview fahren kann. Also eure Unterstützung hält diesen Podcast hier am Laufen und je mehr unterstützt wird, umso mehr kann ich machen. Ich würde ja gerne viele Tätigkeiten, die mir nicht so Spaß machen, viel Termin, Orga planen und so weiter. Also am liebsten würde ich ja nur Gespräche führen und ich bin auch okay damit zu schneiden. Aber der ganze andere Overhead mit Gast anschreiben, organisieren, dass der Gast ein Mikrofon hat, Mikro zur Post bringen, Mikro von der Post abholen.
Und macht dann irgendwann die KI.
Das macht dann irgendwann die KI. Wann nimmt die KI mir endlich meinen Job weg? Naja, aber diesen ganzen Overhead würde ich gerne auch als Nebenjob, als richtigen Job vielleicht auch irgendwann eines Tages auslagern können. Und das geht halt alles perspektivisch nur, weil Leute sagen, sie finden das hier gut. Weil also ich bleibe dabei, ich werde nicht in den Werbemarkt einsteigen. Ich werde euch nicht sagen, dieses Getränkepulver passt total gut zu eurer Matratze und euer Handyvertrag, der findet diese Matratze auch richtig bequem. Also das ist halt scheiße. Ja, und das gesagt habend, Apple Pay ist jetzt auch möglich, wenn ihr unterstützen wollt, und Google Pay auch und Vero. Also danke an alle, die das tun.
Da frage ich mich sowieso, warum es noch nicht standardisiert ist, dass überall einfach QR-Codes zum Bezahlen kleben, die irgendwie einheitlich sind. Es gibt ja diese Giro-Pay-QR-Codes, die aber nur mit irgendwie der Hälfte der Banken funktioniert. Mhm. Und dass, wenn man, keine Ahnung, Blitzerfoto bezahlen muss oder irgendwelche anderen Dinge einfach als Rechnung bekommt, dass da nicht normalisiert ist und auch noch irgendwie als PDF bekommt, ne, ist ein anderes Thema, weil man kann man es irgendwie sinnvoll rauskopieren. Aber dass man, gerade wenn man es irgendwie auf Papier bekommt, dass niemand den nächsten Schritt weiterdenkt und sagt, okay, da mache ich jetzt einen QR-Code drauf und den müssen die Leute nur noch mit dem Handy, wo sie ja eh die Banking-App drauf haben, scannen und dann ist es fertig.
Ja, grundsätzlich
grundsätzlich geht das alles, aber es ist irgendwie alles nicht so, wie ich mir das wünschen
würde. Ich habe einen Girocode auf der Website, von auch interessant, wenn ihr den scannt, wird direkt eine Überweisung vorausgefüllt für 10 € einmalig und ihr könnt dann sagen, ja, möchte ich machen, und dann geht die durch. Also dann sind halt alle Infos, Betreff, Empfänger, IBAN und so weiter, sind in diesem QR-Code, aber das nutzt so gut wie niemand. Also ich habe das hier und da mal Leuten gezeigt, dass das geht, und dann geht es halt auch nicht überall. Also Bunk macht das reibungslos, aber bei den ganzen Spaßkassen geht es wohl mittlerweile auch. Bei der Volksbank hängt es davon ab, bei welcher Volksbank man ist.
Also genau, und dann, also ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen das sich so wenig verbreitet hat, ne? Dass auch die Deutsche Bank und sowas, die können das halt alles nicht, ne? Das sagt dann die App, Code ist ungültig oder sowas. Es ist alles nicht da, wo es sein sollte.
Apropos, nicht da, wo es sein sollte. Auf meinem Weg nach Regensburg bin ich auf dem Rückweg über München und auf dem Hinweg über Nürnberg gefahren, weil Regensburg ziemlich genau dazwischen liegt und der ICE nach Regensburg fährt so ungünstig, dass das für mich leider keinen Sinn gemacht hätte, obwohl es eine Direktverbindung von Bochum gegeben hätte, aber die fährt halt nur zweimal am Tag. Und auf der Hinfahrt war internationaler Bollerwagentag, was bedeutet hat, dass eine Fraktion Herren erstmal das Bier ausgepackt hat. Ich bin um 8 Uhr losgefahren und dann nach dem zweiten Bier wurde der Malle-Partyschlager über die Boxen von einem Handy gehört. Und das hat mein Noise-Canceling auch noch halbwegs okay gefiltert. Aber danach wurde die Wurst ausgepackt. Und das ist wirklich, also wann Noise-Canceling für die Nase?
Allgemein Dinge, die in der Bahn gegessen werden, ist auch echt, kann man, glaube ich, lustige Bücher draus bauen.
Ich habe mir diesen Thunfisch-Knoblauchsalat eingetuppert. Stört der Sie?
Sehr gut. Irgendwas Fermentiertes oder sowas ist auch immer gut.
Durian. Es ist nicht verboten in Deutschland. Ja. Und auf dem Hinweg bin ich bei Nürnberg gefahren, hatte da nur einen kurzen Umstieg. Und Nürnberg ist ein Thema, das mich gerade sehr verfolgt, denn es gibt einen Kinofilm über die Nürnberger Prozesse, den ich zusammen mit meiner Freundin geschaut habe. Und ist ein wirklich guter Film geworden. Also die Nürnberger Prozesse sind ja ein komplexes historisches Thema. Das erste Mal, dass man sagt, die Menschlichkeit klagt an, Menschenrechte werden international vor Gericht verhandelt. Also es ist wirklich ein Wendepunkt im modernen Recht, dass man das erste Mal nach einem Krieg nicht die Staatsoberhäupter ins Exil schickt, sondern tatsächlich zur Verantwortung zieht und ihnen einen Gerichtsprozess auf Basis humanitärer Werte zustande bringt und zukommen lässt, dass sie eine Verteidigung haben, eine Anklage, dass man überhaupt sagt, wir verurteilen euch, aber wir verurteilen euch auf der Basis eines Rechtsspruchs und nicht auf, ihr habt verloren, wir haben gewonnen. Und damit heben sich die Nürnberger Prozesse in der modernen Rechtshistorie extrem hervor. Und ich hatte ja hier schon mal über das Buch The Nazi and the Psychiatrist gesprochen, der Nazi und der Psychiater. Mhm. Und rund um dieses Buch ist der Film organisiert worden. Also er erzählt nicht nur die Nürnberger Prozesse, sondern er erzählt auch intensiv, was der Psychiater, der Douglas Kelly, da gemacht hat, wie er da hingekommen ist. Und der Film nimmt sich hier und da ein bisschen künstlerische Freiheit, aber ich würde sagen, absolut im Rahmen. Also viele Dinge werden so historisch akkurat wie möglich beschrieben, aber dann, also was die Leute sich selbst gesagt haben, als sie allein in der Zelle mit sich selbst geredet haben, das kann man halt nicht wissen. Das ist dann künstlerische Freiheit. Aber ansonsten, finde ich, macht der Film sehr, sehr viel, sehr richtig. Und das ist ja ein Thema, das ich immer wieder aufbringe. Ich hatte ja hier auch schon mal über die Göring-Biografie von Guido Knopp geredet und über generell Hermann Göring als Person. den ich extrem wichtig finde, um zu verstehen, wie die Nazis überhaupt an die Macht kommen konnten, an die sie gekommen sind. Also ganz kurz runtergebrochen, Hermann Göring wird
25 Minuten Timeslot,
kurz runtergebrochen. Hermann Göring wächst auf und seine Mutter hat ein außereheliches Verhältnis mit einem Herrn von Eppenstein, nicht Epstein, und auf dessen Schloss in, ich glaube, Marterndorf war es, da wächst Göring auf und spielt selbst Burgherr und Ritter auf diesem Grundstück, aber dadurch, der Freund seines Vaters ist eben besagter Ritter von Eppenstein, dadurch hat die Familie Göring überhaupt einen Fuß hin zur gehobenen Gesellschaft, hin zum Adel, hin zum Rittertum. Göring selbst wird dann durch seinen Kriegsdienst in der Luftwaffe im Ersten Weltkrieg, macht er sich um viele Abschüsse verdient, ist auch historisch viel umstritten, ob alle Abschüsse echt sind, weil auf der einen Seite die Flieger prahlen mit ihren Abschüssen, auf der anderen Seite gibt es dokumentierte Abschüsse, die eindeutig passiert sind. Das heißt, er war ein Pilot und er hat als Kampfpilot Abschüsse gemacht, ob er so viele gemacht hat, wie er behauptet. Ja, vermutlich werden alle Piloten da ein bisschen übertrieben haben. Wir wissen ja alle, der größte Fisch, den man gefangen hat, ist ungefähr so groß wie die Armspanne, die man noch gerade so zeigen kann.
Und wird über die Jahre auch immer mehr und immer größer. Also so nach 10 Jahren Erzählung verschwimmt dann auch die Information und dann wird der Fisch mit jeder Erzählung irgendwie immer größer.
Dann war es nicht mehr nur bestes Angelwetter, bei dem man draußen war, sondern während der Monsumsaison hat man einen Fisch gefangen, der war so groß wie die Arme breit sind. Und als man ihn gerade rausziehen wollte, hat ein noch größerer Fisch den gefressen, weil er ihn für einen Köder gehalten hat. Und also, wie gesagt, dass Leute in Situationen, wo es uneindeutig ist, weil nur sie dabei waren, wie zum Beispiel Luftkampf zwischen verfeindeten Flugzeugen, dass da Abschüsse falsch zugeordnet werden oder nicht zuordnenbar sind. Ist es ein Abschuss, wenn der andere einfach nur die Kontrolle über die Maschine verliert und abstürzt oder nicht? Das sind so Sachen, da streiten sich Historiker. Auf jeden Fall durch seine Abschüsse hat er ein Mindestquorum erreicht, für das er dann den Pour le Mérite bekommen hat. Ein Orden, der scherzhaft im Volksmund der Blaue Max genannt wird. Und der Pour le Mérite, eine der höchsten Auszeichnungen, wird übrigens immer noch vergeben. Träger des Pour le Mérites sind unter anderem Jürgen Habermas, der Philosoph, der jetzt vor kurzem erst verstorben ist, dieses Jahr, oder unter anderem Ugo Schahin von der Corona-Impfung. Also der Orden wird immer noch vergeben und ich finde die Liste der Träger sehr wild. Und durch diesen Orden, durch die militärischen Ehren und durch seine Verbindungen zur guten Gesellschaft, auch seine erste Frau, Karin Göring, Verbindung zum schwedischen Adel und so weiter. Dadurch war Göring für die NSDAP der Weg zu den feinen Leuten in die Salons, überhaupt in die bessere Gesellschaft. Und er selbst wurde auch als extrem charismatisch beschrieben. So sehr, dass auch während der Nürnberger Prozesse die Leute, die auf sie aufpassen sollten, die Wachen wurden regelmäßig rotiert, damit die nicht ankumpeln mit ihnen. Und auch der Douglas Kelly, der Psychiater, der ihn da begutachtet hat, der stellt auch fest, dass Göring halt, obwohl Kelly weiß, was das für ein Verbrecher ist und was der mitverantwortet hat, kann er sich trotzdem nicht dem entziehen, dass Göring auf ihn eine kumpelhafte Wirkung hat, ein charismatischer Typ eben. Also es berichten auch die amerikanischen Offiziere, also Göring ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg zum Ende hin übergelaufen zu den Amerikanern, um zu kapitulieren, um Verhandlungsbedingungen zu haben. Und da berichten sie dann auch, dass der Generalfeldmarschall der Reichsfeldmarschall wurde auch da in den Kreisen als Trinkkumpan und als interessant bei Tisch. Also der hatte wohl eine für sich gewinnende Art. Und ich finde, der Film fängt das extrem gut ein, was man bei Guido Knopp und in den entsprechenden Biografien lesen kann. Und schafft es auch, dass man einerseits schockiert ist davon, wie jemand, der so menschlich anschlussfähig ist. Und also Göring wirkt wie der Charismat, der er wohl war. Und das, obwohl man die ganze Zeit im Prozess ja auch sieht, welche Verbrechen er mitverantwortet. Und ich finde, der Film schafft es gut zu zeigen, wie Göring sich dann von den anderen Parteifunktionären nochmal abhebt. Und dementsprechend, der Film hätte genauso gut Göring heißen können anstatt Nürnberg. Dreht sich ja aber jetzt primär um die Nürnberger Prozesse, wo Göring als einer der Hauptangeklagten eine wichtige Rolle spielt. Und ich fand den Film sehr sehenswert. Ist auf englischer Sprache aufgenommen und produziert worden, also im OV Englisch. Und das ist ein bisschen schade, weil der Schauspieler, der Göring spielt, ist selbst kein Deutscher, sondern spricht nur phonetisch Deutsch. Das heißt, immer wenn Göring etwas auf Deutsch sagt, versteht man ihn bedeutend schlechter, als wenn er dann so tut, als hätte er einen deutschen Akzent, um Englisch zu reden mit dem Psychiater. Mhm. Und also, das ist nicht so ganz glücklich. Da hätte ich mich gefreut über KI, die lippensynchron, also die einfach als Deepfake, dann macht das Görings Deutsch perfektes. Das wäre ja möglich.
Ja, also sozusagen nicht nur die, also besteht aus zwei Teilen, ne, dass man zum einen die Sprache dann so synthetisiert, dass sie auf Deutsch ist, und dann kann man auch noch darüber die Mundbewegung so synchron machen, dass die passt und es wirklich so wirkt, als würde man, als hätte der Sprecher hier wirklich Deutsch gesprochen. Mhm. Und oder man organisiert sich halt wirklich nochmal irgendwie ein Synchronsprecher oder sowas.
Ja, Synchronsprecher.
Ja, weil es schwierig ist mit dem Wechsel zwischen Deutsch und Englisch dann. Ne?
Also das muss schon dieselbe Stimmfarbe sein und dieselbe Stimme. Mhm. Aber genau da hätte ich gedacht, da sind wir ja mittlerweile mit generativer KI, vor allem wenn du ein Hollywood-Blockbuster bist, dass du das mit im Budget drin hast.
Also das definitiv, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, im diesen Monat habe ich mit 2 Stunden Trainingsdaten aus diesem Podcast meine eigene Stimme geklont, und das ist sehr, sehr gut.
Ich gucke ja
und
immer,
das hat mich einen Zehner gekostet oder so.
Ja, ich gucke ja immer bei Lex Friedman, wenn der Interviews in anderen Sprachen führt und 11 Labs als Partner hat. Und das, also ich weiß ja, wie Lex klingt, wenn er Englisch redet, und ich habe Lex gehört, wie er Russisch redet. Und er hat ja Interviews, als er mit Narendra Modi gesprochen hat, dem indischen Ministerpräsidenten, da hat er Englisch geredet und Modi hat auf Hindi geantwortet, und die gedubbte Version, wo beide Englisch miteinander reden, ist sehr interessant. Die gibt es auch nochmal auf Spanisch, einfach fürs Publikum, weil es halt geht. Und dann gab es das Interview mit Lex Friedman und Volodymyr Zelensky, was ich ein bisschen absurd finde. Zelensky ist russischsprachig groß geworden. Lex Friedman ist russischsprachig groß geworden. Die hätten beide Muttersprache Russisch miteinander reden können. Aber Zelensky hat das Interview auf Ukrainisch gegeben. Das heißt, die beide sprechen eine gemeinsame Sprache, nämlich Russisch. Friedman stellt die Fragen auf Russisch, und dann antwortet Zelensky auf das, was der Übersetzer ihm auf Ukrainisch sagt, obwohl er den Übersetzer nicht bräuchte. Er hört ja beides und er spricht besser Russisch als Ukrainisch.
Ja, und wir hatten, glaube ich, damals, als das die Folge neu rausgekommen ist, auch schon drüber gesprochen, dass das ja vermutlich auch, dass Zelensky jetzt sagt, okay, mit Absicht möchte er jetzt hier gerade kein Russisch verwenden.
Ja, wobei ich also mein Argument wäre, aber wenn du die russische Bevölkerung auf deine Seite bekommen möchtest, dann wäre doch nichts einfacher, als in deren Sprache zu reden.
Ja. Aber, also hatten wir damals schon genauso drüber gesprochen, kann ich mich noch dran erinnern.
Grüße gehen raus, Freund der Sendung Malik, der meinte, er kann nicht verstehen, dass ich das nicht verstehen kann. Und ich finde auch sein Argument, also in sich schlüssig, dass das halt image-technisch ein Totalausfall wäre. Ich sehe es halt nach wie vor anders. Aber da hatte ich mir angehört, wie sie mit 11 Labs entsprechend Friedman auf Englisch gedubbt haben. Und das fand ich wirklich krass gut. Also da hätte ich gedacht, an dem Punkt sind wir, dass man, wenn man heute einen Hollywood-Film macht und man braucht, dass die Leute mal ein paar Sätze Deutsch reden, dass das ein gelöstes Problem ist.
Ja, vielleicht wollten sie auch das mit Absicht nicht machen, weil der Backlash kann da ja relativ schnell relativ groß sein, ne? Dass sie sagen, okay, da wagen wir uns aktuell nicht dran, weil der Shitstorm könnte so groß sein, dass es nach hinten losgeht, dass man dann die Leute gegen sich hetzt und Leute den Film boykottieren, weil sie sagen, okay, sie müssen sich jetzt für die Synchronsprecher einsetzen und so weiter. Ich glaube, das ist ein schwieriges Thema.
Interessanter Nebeneffekt dadurch war, die Schauspielerin, die Emmy Göring spielt, die Frau von Hermann Göring, die ist von einer niederländischen Schauspielerin gespielt worden, die gut Deutsch geredet hat, aber halt mit niederländischem Akzent. Und ich fand das ein bisschen lustig, dass quasi keiner von denen, die Deutsch reden, wirklich Deutscher war. Also mit wenigen Ausnahmen.
Kannst du nicht Bounty mit der Verpackung in die Mütterhüse hauen?
Junge.
So ein Feuerball.
The Bugs Bunny. Aber
okay.
Ich muss auch sagen, ich finde, die einzigen Nachrichten, die ich im Moment zu Timmy beziehungsweise Hope konsumiert habe, habe ich auf Niederländisch geschaut, weil The Wahl ist tot, liest sich einfach viel niedlicher. Und ich habe schon überlegt, aus Ragebait jetzt Je suis Hope oder Je suis Timmy zu posten.
ja, also mein VPN geht ja auch in die Niederlande und deswegen ist auch meine ganze Werbung und Pressemitteilungen und sowas auf Holländisch, Niederländisch. Wie sagt man eigentlich Dutch?
Na, also auf Holland ist eine Provinz der Niederlande, so wie Brabant, Flieland, Zeeland und so weiter, ist Holland eine Provinz. Übrigens, Neuseeland, also New Zealand heißt so, weil das ist das neue Zeeland. Zeeland ist eine niederländische Provinz. Und so wie New York das neue York ist, ist New Zealand das neue Seeland.
Ja, wusste ich auch noch nicht. So hatte ich mir schon irgendwie vermutet, aber dass es tatsächlich daher kommt.
Wo wir gerade bei, wie konnte ich bis hierhin leben, ohne es zu wissen? Australien heißt so, weil südlich. Also der Australopithecus heißt so, weil das der südliche Affe ist. Und es ist kein Affe, aber die falsche biologische Bezeichnung wird übernommen. Und Australier ist einfach Süden.
Okay, krass.
Truth Bomb.
Ja, aber ich sag mal, 50% der Bevölkerung in den USA wissen ja dann nicht mal, dass Österreich keine Affen hat.
Also,
oder Löwen oder Savannen.
Also ich hatte mit Imp auf der Skepcon mir ein Hotelzimmer geteilt. Wir hatten uns sehr viel über Dinge unterhalten und unter anderem meinte er, er war ja mal in Australien und Neuseeland und wenn du mal vergleichst, die Briten schicken alle ihre Verbrecher auf eine Insel und jetzt kannst du dich entscheiden, auf welcher möchtest du sein, die Insel mit der Monarchie oder die Insel mit den Verbrechern. Also die Insel mit der Monarchie hat irgendwie nicht so ein gutes Marketing. Wir sehen, Rehabilitierung funktioniert gut, wenn man nichts hat außer Kängurus und Hautkrebs.
Und alles, was einen umbringen möchte in der Region.
Hochkonzentriert. Aber um das hier nochmal abzuschließen, ich empfehle den Film Nürnberg und ich empfehle sowohl das Buch Der Nazi und der Psychiater als auch die Hermann-Göring-Biografie. Ich hatte mich viel darüber unterhalten, weil wir jetzt den Film zusammengeschaut haben, wie viel davon wichtig ist, um die Machtdynamiken zu verstehen, aber man hat einfach durch die Kürze des Schulunterrichts dazu nicht im Ansatz das an Hintergrundwissen, was es da zu wissen gibt. Und ich meine, wenn die Leute heute sagen, sie sind informiert zum Thema, dann kann das halt sein von, sie haben auf NTV Ich war Hitlers Armbanduhr oder was auch immer, eine absolut nischige Doku geschaut, die Wunderwaffe der Nazis, waren sie wirklich im ewigen Eis? Oder sie haben halt die seriöse Literatur dazu. Und ich würde sagen, Guido Knopp ist gerade so an der Grenze. Der Thomas Ramge, den ich ja hier auch ein paar Mal zu Gast hatte, der hat in seinem Podcast Tiefes Wissen eine Folge über eine neue Hermann-Göring-Biografie gemacht, die sehr kritisch mit der Guido Knopp-Biografie sich auseinandersetzt. Und da sieht man dann auch nochmal den Unterschied zwischen Historiker schreibt für alle und Historiker schreibt für Historiker, dass das schon auch eine richtige Wissenschaft mit sehr hohem Anspruch ist und man viel mitbringen muss, wenn man tief eintauchen möchte.
Ja, also ich bin mir auch sicher, dass ziemlich viele N26-Dokus, die dann bei einem bestimmten Thema sehr ins Detail gehen.
Du meinst N24, das andere ist die Bank.
Ach shit. Ja, natürlich meine ich N24. Wobei, anders wäre es auch lustig. Nee, genau, N24-Dokus, ne? Da gehen ja viele auf genau ein Thema und gerade oft auch aus technischer Sicht oder sowas auf ein Thema ein. Und das verwässert natürlich dann viele Informationen. Weil ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern, die letzten 4 Jahre oder sowas meiner Schulzeit war im Geschichtsunterricht ausschließlich diese Zeit. Also da wurde schon vieles behandelt, auch sehr detailliert. Aber wenn man sich nicht dafür begeistert, ignoriert man das dann auch irgendwann wieder. Oder, also nicht ignoriert, aber man hat es nicht mehr so im Kopf parat, das kann man eigentlich fast sagen.
Und während
wir das ja in unserem Alter sozusagen wirklich in der Schule noch hatten, ist ja, sobald man ein bisschen älter wird, das schon weniger behandelt worden. Und es hängt natürlich auch von Geschichtslehrerinnen ab, wie stark das in welchem Thema wie behandelt wurde.
Und ich finde auch grundsätzlich den Umgang der Schule, das ist halt immer schwierig, weil das Thema so groß ist, weil man so vieles daraus mitnehmen und unterrichten kann. Und andere Dinge, bei denen ich mir dann wieder denke, es ist, also viele Jahrestage, glaube ich, muss man nicht auswendig können. Also du kannst über die Schrecken von Auschwitz und über die Befreiung der Amerikaner wissen, ohne dass du weißt, an welchem Jahrestag das ist. Und ich habe das Gefühl, die Schule legt zu viel Wert auf diese Jahrestage und die Medien legen viel Wert drauf, weil die Art und Weise, wie dann heute fürs Radio ein Bericht entsteht oder wie eine Partei einen Social Media Post absetzt. Die drehen sich ganz viel um solche Jahrestage. Und ich finde, solche Jahrestage sind ein guter Moment, um auf das Thema zu schauen, aber ich mache niemandem einen Vorwurf. Also es gibt dann ja oft die Aussagen wie, wie konnte man das am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz so und so etwas posten? Und ich mir denke, ja, aber ich halte die Jahrestage nicht für wichtig im persönlichen Bewusstsein, sondern für wichtig halte ich dann den Jahrestag als Anlass zu nehmen, um sich anzuschauen, wie konnte so etwas passieren. Und da ist das Datum für mich weniger relevant. Verstehst du meinen Punkt? Weil Schule ja oft bei Zahlenwissen ansetzt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und das, wenn ich mich so zurückerinnere, gerade im während meiner Ausbildung, ich hab Dubas gemacht, das ist hier so ein spezieller Wertegang oder so ein spezieller Lehrgang, würde ich fast sagen, wo man während der Ausbildung noch das Abi nebenbei mitmacht. Mhm. Und deswegen hatte ich da auch Geschichte, Leistungskurs und unsere Lehrerin da.
Wie hieß das? Dubai?
Dubas. D-U-B-A-S. Ist tatsächlich ein Konzept, was ursprünglich mal in der DDR schon entwickelt wurde und wurde jetzt wieder eingeführt. Und da macht man einfach nur seine dreijährige Ausbildung und macht ein Jahr länger, setzt sozusagen vor diese drei Jahre Ausbildung vorne noch ein Jahr dran, die nur Schule ist. Und dann macht man nebenbei während der Berufsschulzeiten einfach das Abi noch mit. Ist natürlich dichter gepackt, aber ermöglicht einen, dass man von der normalen Oberschule kommt und dann da noch das Abi machen kann, um später zu studieren, ohne dass man jetzt direkt das Gymnasium besucht hat. Und genau, finde ich ein cooles Konzept. Und da hatten wir eine Geschichtslehrerin und ich hatte auch den Geschichte-Leistungskurs. Und die hat es ziemlich gut gemacht, weil die hat gesagt, okay, in der mündlichen Prüfung muss ich jetzt nicht genau einzelne Daten einfach nur abfragen oder sowas, sondern wichtig ist, okay, was ist passiert, was war der Auslöser für bestimmte Dinge, gerade sowas wie der Start des Ersten Weltkriegs, die Ursache davon, das ist ja unglaublich komplex, was da wie, wann passiert ist und sowas, aber wichtig ist eigentlich nur, okay, da wurde halt jemand erschossen, das war dann der Kronzeuge von bla 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 und so weiter. Ne?
Der Thronfolger von Österreich-Ungarn, ja. Franz Ferdinand.
Ja, genau so. Und da ist jetzt eigentlich egal, an welchem Tag das
von
jetzt genau
Gabriello war. Von Gabriele Principo von der Organisation Schwarze Hand wurde er erschossen. Ich finde, das ist schon wichtig.
Ja, da bist du jetzt mehr drin als ich noch. Genau, aber wie gesagt, da ist jetzt nicht wirklich relevant, an welchem Tag das ist oder sowas. Ne? So einzelne Daten sollte man dann vielleicht schon wissen aber oder irgendwie im Kopf haben, gerade wenn es um die Prüfung geht. Aber
dass die Fotos von dem Tag schlecht waren, weil es so regnerisch war zum Beispiel.
Ja, genau, und dass die Welt auch damals noch schwarz-weiß war. Farbe wurde erst danach erfunden. Aber ja, ich kann das voll nachvollziehen und habe das genießen dürfen, dass man sozusagen in der Prüfung es mehr darum geht, was ist tatsächlich passiert, was hat zu, welche Konsequenzen hatten einzelne Sachen und sowas.
Ich bringe hier nochmal den Dreiklang an. Daten schaffen Informationen, schaffen Kontext. Mhm. Und ich finde, man sollte auf Kontext prüfen und nicht auf Daten. Also in der Schule.
Ja, auf jeden Fall. Das ist gut, ne? Weil da auch vieles. Dabei habe ich auch vieles gelernt, dass man sich so Sachen, die man gerade nicht irgendwie auswendig gelernt hat für die Prüfung, einfach erschließen kann durch logisches Nachdenken. Und das ist, denke ich, wichtig, ja. Hm, trifft's gut.
Ich würde mal noch ein Thema aufmachen, das jetzt aber leider ohne goldene Moderationsbrücke funktionieren muss. Wobei, machen wir das doch so. Louis Rossmann und Jeff Geerling haben zu einem Thema veröffentlicht, das mich auch umtreibt. Ich hätte vor einem Jahr und vor zwei Jahren und vor einem Jahr auch noch auf die Frage, welchen 3D-Drucker soll ich mir kaufen, gesagt, kauf Bambulab. Das ist zwar ein bisschen ein geschlossenes Ökosystem, aber echt hochwertiges Material, echt gute Preise und große Community. Du bekommst da Hilfe. Wenn du mehr Spaß am Basteln hast, kauf ein Prusa, aber wenn es einfach nur Packung auf, es funktioniert sein soll, kauf Bambulab. Das wäre lange meine Standardantwort gewesen.
Ja, meine definitiv auch, ja.
Ja, und jetzt die aktuellen Entwicklungen, da würde ich sagen, kauf alles, aber nicht Bambulab.
Okay, ich habe nichts davon mitbekommen. Ich habe einen Bambulab-Drucker, also klär mich auf.
Bambulab hat Open-Source-Software übernommen für ihre eigenen, für die Druckersteuerung, für den Slicer und so weiter und so fort.
Genau.
Und
also konkret den Orca-Slicer haben sie ja geklont im Endeffekt.
Ja, und haben dann angefangen, mehr und mehr eigene Limitierungen in ihre Geräte einzubauen, dass du weniger Zugriff hast, Konfigurationen nicht mehr offen sind, dass die Firmware deinen Drucker immer mehr abschließt, dass sie immer mehr nach Hause telefonieren und so weiter. Und jetzt hat Louis Rossmann, den wir hier schon öfter zitiert haben, der ist sehr aktiv im Right to Repair und in der ganzen Piracy-Debatte. Und Piracy, Stichwort möchte ich gleich auch noch was zu sagen. Er hat den Code, den man benutzen kann, um seinen Bambulab-Drucker zu befreien, öffentlich online verbreitet, weil ein anderer, ein kleinerer Creator das gemacht hat und Bambulab gedroht hat mit rechtlichen Konsequenzen. Und also eine Firmware, mit der man den Drucker wieder unter die eigene Kontrolle bekommt, raus aus dem goldenen Käfig. Und er hat jetzt gesagt, er hat das Geld, er hat die Reichweite, er teilt das auch. Und sein Repository wurde mittlerweile über 1600 Mal geforkt, also dass Leute das weiter an anderen Orten verbreitet haben. Und da formiert sich gerade im Internet eine Bewegung, die sagt, wir verbreiten jetzt die Firmware so, so viel, dass ihr uns gar nicht mehr wegbekommen könnt. Also Bambulab greift einen an und frei nach dem QAnon-Motto, we go one, we go all, wenn jetzt einfach ganz viele Leute sich dafür einsetzen, ihre Drucker unter ihrer eigenen Kontrolle zu haben, dann kann man sie nicht wegboxen mit solchen Klageandrohungen und möglichen rechtlichen Konsequenzen. Und das ist so eine Mischung aus, ja, das, was die Leute da machen, könnte möglicherweise rechtliche Konsequenzen haben, aber Bambulab hat sich zuerst daneben benommen, indem sie Open-Source-Software zu ihrem Closed-Source-Produkt gebaut haben.
Also wir haben das ähnliche Phänomen ja auch schon beobachtet bei Claude Code von Anthropic, wo der Code geleakt wurde und danach unglaublich oft einfach irgendwie erneut veröffentlicht, in anderen Versionen veröffentlicht, und Anthropic hat sehr, sehr stark versucht, dagegen vorzugehen. Da ist es aber noch ein gewissermaßen anders. Klar ist viel von dieser Software irgendwie gewipe-coded gewesen, aber es ist ja doch schon irgendwie ein geschütztes Produkt von dieser Firma und sie haben das Recht, das selber zu vertreiben und auch privat zu, also den Code, den Quelltext privat sozusagen als Eigenleistung zu schützen. Und jetzt ist es ja hier genau anders, ne, dass man sagt, okay, es gibt diesen Orca-Slicer, der ist Open Source, den haben sie geforkt, also kopiert, angepasst, und das, was dabei rauskommt, ist dann Closed Source, also nicht mehr öffentlich. Und das ist, je nachdem, welche Lizenz dann der Orca-Slicer hat, halt nicht erlaubt.
Und ich glaube, das ist auch.
Und sie haben es halt trotzdem gemacht.
Das ist das Ding, dass Komponenten des Orca-Slicers sind unter einer Lizenz, die, wenn du sie verwendest, auch Open Source sein muss. Ich glaube, es ist nicht alles, und das ist so Teil der Debatte, dass sie sagen, ja, aber sie haben das ja jetzt auch so sehr erweitert, das ist ja im Prinzip jetzt ein eigenes Lizenzmodell. Da muss ich gestehen, da bin ich zu wenig in US-Lizenzrecht drin, aber ich vertraue Jeff Gierling und Louis Rossmann, die da gerade ihre Reichweite in den Ring werfen, und auch hier Gamers Nexus, die sich da formieren, um zu sagen, das, was Bambulab da macht, ist gerade ein absolutes No-Go, und deswegen gehen sie auf die Barrikaden und befreien ihre Drucker.
Ja, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, weil ich mich jetzt allgemein weniger mit dem 3D-Drucker, ne? Das ist ja, wie du schon gesagt hast, so ein Konzept dieser 3D-Drucker, dass man die kauft, hinstellt und sich dann nicht mehr mit so Sachen beschäftigen muss, weil es einfach funktioniert. War ja auch damals ein Grund für mich, genau diesen Drucker hier zu kaufen. Aber ja, so langsam beschäftige ich mich auch damit, nochmal den Drucker hier abzuschaffen und irgendwie was anderes hinzustellen.
Ja, beziehungsweise abschaffen, der ist ja technisch gut. Die Frage ist eher, wie kann man die Software wieder befreien?
Ja. Das stimmt, also beim Slicer benutze ich ja auch schon den Orca-Slicer anstatt das Bamboo-Studio. Aber man muss halt auch einfach sagen, die haben irgendwie eine gute Vision gehabt, ne? Dass man sagt, okay, auch dieses Maker-World, was dahinter gibt, bis dato gab es dann Thingiverse und Printables, und das waren gute Plattformen, wo man so 3D-Modelle, fertige, ausdruckbare Modelle hochladen konnte und austauschen konnte. Aber die waren nicht so the next big thing, wo man sagt, okay, das ist in der Usability auch irgendwie geil. Und MakerWorld hat es dann einmal geschafft, dass man zum einen davon leben kann, Modelle zu designen, dort hochzuladen, und dann bekommt man über dieses Reward-System sozusagen tatsächlich Geld und kann davon leben. Das ist zum einen ein Riesenpunkt, ne, dass sie einfach ein Geschäftsmodell darin erschaffen haben. Und zum anderen funktioniert da mal sinnvoll eine Suche, also egal in welcher Sprache das ein Modell hochgeladen wurde, ich kann auf Deutsch oder auf Englisch einen Begriff eingeben und ich finde alle sinnvollen Modelle dazu.
Ich erinnere an Back to School.
Ja.
Das war, Back to School ist ja ein stehender Begriff, dass Leute zum neuen Schuljahr so Sachen wie Stiftehalter oder Schreibtischzubehör, Sortierkästchen und so weiter bauen. Und da hat jemand als Back-to-School-Modell den Schnelllader für ein Sturmgewehr veröffentlicht.
Genau. Ja, aber ansonsten funktioniert es schon gut, ne? Auch wenn da jemand ein chinesisches Modell hochlädt und das heißt halt nicht genauso wie mein Suchbegriff, dann wird das trotzdem gefunden. Also die haben da einfach eine sehr, sehr sinnvolle, gute Suche implementiert und auch einen Vorschlagalgorithmus, der sehr, sehr gut ist. Muss ich schon sagen, die haben da einfach gute Produkte auch veröffentlicht, die einfach auch einen Kampfpreis hatten. Oder Sachen ermöglicht haben, die es einfach vorher nicht gab. Aber ja, Ich werde mich jetzt mal damit beschäftigen, wo ich, welchen Fork von dieser Software ich jetzt hier benutze, um die auf meinen Drucker zu flashen. Vielleicht auch.
Thema, da ist doch was faul. Ich mache jetzt hier noch mal eine Moderationsbrücke rein. Mhm. Sie merken, ich bin heute richtig im Radiomodus. Ihr hört auch interessant. Der beste Podcast im ganzen Internet. Ja, Regensburg hat eine sehr schöne Steinbrücke. 1200, also mitten im Mittelalter, mal so richtig, richtig ausgebaut, dann im Krieg zerstört. Und ich bin über diese Brücke auch viel geschlendert, weil ich direkt auf der anderen Seite gewohnt habe. Die ist so das Aushängeschild von Regensburg. Und was sehr bemerkenswert war, es war gerade so ein Volksfest, die Duld. Und ich dachte beim ersten Mal, dass ich so einer Gruppe von 20 sehr adrett angezogenen Jungs und Mädels über den Weg gelaufen bin. Alle Jungs mit ordentlichen weißen Hemden und mit so Anzugwesten und so. Dachte ich erst, oh, ein Junggesellenabschied oder eine Hochzeit oder eine Feier. Und dann hörte das nicht auf. Und in der ganzen Stadt bin ich an Hunderten sehr gut angezogenen Leuten vorbeigekommen. Und ich finde irgendwie, wenn man diese alte Steinbrücke mitten in Regensburg läuft und um dich herum tragen einfach über 90% der Leute Tracht, das ist schon auch irgendwie cool. Also es ist völlig bescheuert und die sollen sich halt eingestehen, dass sie die ganze Zeit irgendein bayerisches Disneyland larpen, aber wenn man erstmal sich drauf einlässt, ist es schon ganz nett.
Ja, es ist wie wenn man im bayerischen Peaky Blinders lebt.
Zum Thema, da ist doch was faul. Nicht nur bei Bamboo Lab ist was faul. Wissenschaftliche Veröffentlichung. Ein Neandertaler-Zahn wurde gefunden und der ist 59.000 Jahre alt und hat Anzeichen einer Zahn-OP. Das heißt, ein Neandertaler hat sich, also von jemand anderem, mit einem scharfen Stein bzw. mit einem spitzen Stein in die Cavity, also ins kariöse Loch, so tief reinbohren lassen, dass dadurch die Zahnwurzel offengelegt wurde, was als Konsequenz hatte, dass die Zahnwurzel abgestorben ist und der Zahn nicht mehr so sehr wehgetan haben wird, weil tote Zahnwurzel macht kein Aua. Und ich finde, diese ganzen Funde, die rauskommen, also jetzt erst in den letzten Jahren ein sehr gutes Buch von einem Ornithologen gelesen, wo es darum ging, wie Neandertaler und Vögel zusammengelebt haben. Also im Sinne von, dass der Neandertaler bewusst Orte geschaffen hat, an denen Vögel nisten wollen, damit er deren Eier essen kann. Und das ist halt so etwas, wenn man über Neandertaler redet, haben die Leute ja eine sehr primitive Vorstellung, als wären das einfach irgendwelche Idioten, die zufälligerweise nicht gestorben sind. Aber das waren ja komplexe Menschen mit komplexen sozialen Interaktionen, die zusammen auf Großwildjagd gegangen sind oder auf andere Menschen gejagt haben. Und dass die mit Zahnschmerzen in der Höhle sitzen, beziehungsweise vor der Höhle, und dann einer sagt, ja du, ich kenne da einen Trick. Und dann fuhrwerk der dir Stunden im Zahn rum.
Und dann iced out Grills.
Ja, aber allein der Umstand, das betont sie hier im Artikel die ganze Zeit, dass jemand ohne irgendeine Form von Betäubungsmittel mit einem spitzen Gegenstand, mit einem spitzen Stein sich im Zahn rumgebohrt hat und wusste, dass das funktioniert und wusste, dass das Linderung schafft. Ich finde das total bemerkenswert und einfach 60.000 Jahre Zahnmedizin.
Ja, das ist echt krass.
Und auch hier wieder, wenn man sich diesen Zeitraum anschaut, 60.000 Jahre, wir haben gerade mal aus 5.000 Jahren Schrift. Ich finde es so spannend, was davor passiert ist. Und da verliere ich mich auch sehr gerne mit dem Sebastian Bartoschek drin, dass wir über die Zeit ja wenig wissen und trotzdem den Menschen immer viel zu sehr unterstellen, dass sie nicht gedacht haben, weil wir kein Schriftzeugnis vom Denken haben. Und dann sieht man halt sowas, dass da jemand aufwendig sich den Zahn aufgebohrt hat, um die Zahnwurzel freizulegen, damit die abstirbt, damit der Zahn nicht mehr wehtut. Und wir sehen, dass das nicht eine Verzweiflungstat war, sondern dass das verheilt ist und der damit dann halt auch noch lang gelebt hat.
Okay, also das ist wirklich krass. Ich frage mich ja dann auch immer, okay, aus der heutigen Zeit, was wird in 5000 Jahren oder auch halt auch in 60.000 Jahren oder sowas noch von uns übrig bleiben und was wird man von uns finden, ne? Weil wir halt keine Schriften oder sowas hinterlassen, sondern alles irgendwie im Digitalen haben und was bleibt davon übrig? Mhm. Und was bleibt dann hängen? Was denken die zukünftigen Wesen dieser Erde dann von uns, wie wir ausgesehen haben, wie wir uns verhalten haben, welche Mittel wir hatten im Endeffekt?
Das war auch so ein sehr sentimentales Gefühl, das ich hatte, als ich mein Buch in physisch der Bibliothek geschenkt habe. Dass ja. Klar, das kann sein, dass sie das nie ausleihen, dass das irgendwann im Katalog verstaubt und irgendwo einfach nur Staub ansetzt, bis es weggeworfen wird. Kann sein. Aber dieser Umstand, ein physisches Produkt zu schaffen, das auch ohne Internet funktioniert, ist, wenn man ansonsten ja die ganze Zeit ins Internet quasselt, echt nochmal was anderes und hat mich auch echt nochmal nachhaltig bewegt.
Das glaube ich, ja.
Damit bin ich mit meinen Themen durch. Wir haben noch ein Metathema, aber ich glaube, das schieben wir lieber in die nächste Sendung, weil man sich dann besser darauf vorbereiten kann.
Ja, ja.
An der Stelle, danke für alle, die das hier unterstützen. Ich habe neue Postkarten bestellt und an die Leute, die jetzt zuletzt auch bei Steady die Abos abgeschlossen haben, ich schicke euch die Postkarten. An alle anderen, die hier unterstützt haben, wenn ihr mal 10, 20 Euro jetzt über Apple Pay hier reinwerft, schreibt mir gerne eine E-Mail und ihr bekommt eine Postkarte. Danke, dass ihr Interesse habt, dass es diesen Podcast geben kann und ihr ihn weiter möglich macht. Danke, Basti, für deine Zeit und wir sprechen uns in ungefähr einer Woche wieder. Ciao.
So machen wir das. Ciao, ciao.